Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und dem Programm. Es gibt wieder eine Fluglinie weniger. Hierzulande nicht so sehr bekannt. Übersetzt ist es der Blaue Adler, der in Frankreich fliegt oder besser seit heute Abend am Boden bleibt. Sehr traditionsreiche Fluglinie, der wie vielen anderen jetzt die Luft ausgeht. Zu den Gründen gleich mehr. Zum Start aber kurzer Blick aufs Wirtschaftswachstum in Europa. Ja, das gibt es noch, aber nach jüngsten Zahlen nur mehr halb so stark wie zuvor. Stefan Überbach dazu.
Der Handelsstreit zwischen China und den USA, ein möglicher Chaos-Brexit, politische Krisen wie der Streit um das iranische Atomprogramm. All das macht der europäischen Wirtschaft ganz offensichtlich zunehmend Probleme. Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone ist jedenfalls im abgelaufenen Quartal kaum noch gewachsen. Das Statistikamt Eurostat registrierte nur noch ein Plus von 0,2%. Damit hat sich das Wachstum im Vergleich zum Jahresbeginn halbiert. In Großbritannien, Schweden und Deutschland ging die Wirtschaftsleistung sogar leicht zurück. Deutlich positiver ist die Lage unter anderem in Ungarn, Rumänien, Polen und Griechenland. Ganz ähnlich sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus. Die Zahl der Erwerbstätigen ist zwischen April und Juni ebenfalls nur um 0,2% gestiegen. Besser als im europäischen Durchschnitt läuft es in Griechenland, Zypern, Polen und Slowenien. Insgesamt ist die Beschäftigung in Europa auf Rekordniveau. In der EU waren im zweiten Quartal laut Eurostat 241 Millionen Menschen erwerbstätig, in den 19 Ländern der Eurozone 160 Millionen.
Gebremstes Wachstum also in Europa, wesentlicher Grund der Handelskonflikt, der auch das leitende Thema der China-Reise der Bundeskanzlerin ist. Ein leitendes Thema, denn der Konflikt zwischen Peking und Hongkong, dieser Konflikt stellt für Merkel im Moment die größte diplomatische Herausforderung dar. Es wurde von ihr erwartet, dass sie das Thema anspricht. Sie hat es auch getan. Was sonst noch herauskam beim Besuch, politisch und für die Interessen der mitreisenden Wirtschaftsdelegation, Axel Dorloff dazu.
Es ist das Thema, das den Merkel-Besuch in China überschattet, die Unruhen und Proteste in Hongkong. Im Vorfeld hatten Politiker, Kommentatoren und Menschenrechtler von der Kanzlerin gefordert, klar Stellung zu beziehen und die chinesische Führung vor einer gewaltsamen Lösung in Hongkong zu warnen. Merkel drückte sich diplomatisch, aber eindeutig aus, Recht und Freiheit müssten in Hongkong gewährleistet werden.
In der jetzigen Situation muss alles daran gesetzt werden, Gewalt zu vermeiden, und die Lösungen können nur politisch, das heißt durch Dialog, geführt werden. Es gibt ja auch Anzeichen, dass die Regierungschefin von Hongkong zu einem solchen Dialog einladen will, und ich hoffe, dass es zu einem solchen Dialog kommt. Und ich hoffe, dass auf dieser Basis dann auch diejenigen, die protestiert haben, die Möglichkeit haben, im Rahmen ihrer bürgerlichen Freiheiten an diesem Dialog teilzunehmen und dass Fortschritte erzielt werden.
Und auch der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang kam ums Thema Hongkong nicht herum. Er ist damit der höchste Regierungsvertreter in Peking, der sich bislang zu den Protesten geäußert hat. Ob China vorhabe, das Hongkong-Problem mit Gewalt zu lösen, so die Frage eines deutschen Journalisten. Wir unterstützen die Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong, um das Chaos im Einklang mit dem Gesetz zu beenden und die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, um Stabilität zu erreichen und für eine langfristige wirtschaftliche Perspektive Hongkongs. Glauben Sie mir, die Chinesen haben die Fähigkeit, ihre eigenen Dinge mit Weisheit zu regeln. Der Handelskrieg zwischen China und den USA ist bislang allerdings nicht mit Weisheit gelöst worden. Seit rund 15 Monaten nicht. Merkel äußerte trotzdem die Hoffnung, dass dieser Konflikt möglichst schnell beigelegt werde, zumal er sich auch auf andere Staaten und die Weltwirtschaft auswirke. Ein anderes Thema, das Sozialkreditsystem für Unternehmen in China. Ab 2020 soll jedes Unternehmen ein Ranking erhalten. Es gibt Pluspunkte und Minuspunkte, bereits nächstes Jahr soll alles in einem Datensatz zusammenlaufen. Und der bewertet dann auch deutsche Unternehmen, die in China tätig sind. Die Unsicherheit ist groß. Chinas Regierungschef Li Keqiang versucht zu beruhigen. Der Zweck des Aufbaus eines Sozialkreditsystems besteht darin, den fairen Wettbewerb zu schützen, die Marktbedingungen zu verbessern und ein internationales Geschäftsumfeld nach Recht und Ordnung zu schaffen. Bundeskanzlerin Merkel wird auf ihrer China-Reise von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Deutsche Unternehmen haben heute 11 Kooperationsabkommen in Peking unterzeichnet. Die Vereinbarungen reichen von der Luftfahrttechnik über Schifffahrt bis zur Elektromobilität. Am frühen Abend wird Merkel noch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zu einem Gespräch und einem Abendessen empfangen.
Axel Dorloff war das. 3 Monate Massenproteste in Hongkong für mehr Demokratie, für mehr Distanz zu Peking. Heute kam es zu neuerlichen Ausschreitungen schon zuvor, aber hat die Ratingagentur Fitch die wirtschaftlich wichtige Bonitätsrate für Hongkong gesenkt. Aber die brennenden Barrikaden sind nicht der Grund dafür. Steffen Wurzel dazu.
Statt Doppel-A+, nur noch Doppel-A, das Ganze mit einem negativen Ausblick. Die Entscheidung der Ratingagentur, Hongkong zum ersten Mal seit Mitte der 90er Jahre herabzustufen, ist symbolisch bedeutsam. Sie bedeutet, dass die internationale Finanzwelt sich offen Sorgen darüber macht, wie es weitergeht mit Hongkong. Bemerkenswert ist, wie Fitch die Abstufung der chinesischen Sonderverwaltungsregion begründet. Die Massenproteste in der Stadt werden nur kurz erwähnt in der Mitteilung der Ratingagentur. Entscheidend ist, es sei damit zu rechnen, dass die chinesische Staats- und Parteiführung Hongkong immer stärker ins zentralchinesische System integrieren werde. Das gelte fürs Wirtschaftsleben, den Finanzsektor und auch die soziopolitischen Verbindungen zwischen Hongkong und Festlandchina nehmen zu. Und genau das ist nach Ansicht von Fitch nachteilig für Hongkong. Ausdrücklich erwähnt Fitch auch, dass sich die festlandchinesischen Behörden so deutlich einmischten in die Geschicke der autonom regierten Stadt wie noch nie seit 1997. Seit dem 1. Juli 1997 gehört die frühere britische Kolonie Hongkong als autonom regierte Sonderverwaltungsregion zur Volksrepublik China. Dass diese Autonomie aber von der kommunistischen Staats- und Parteiführung in Peking immer offensichtlicher ausgehöhlt wird, dagegen richten sich die Massenproteste der vergangenen Monate unter anderem. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam erklärte zur Fitch-Abstufung, sie teile die Einschätzung der Ratingagentur nicht.
Der Bericht von Steffen Wurzel war das. China also in mehrfacher Hinsicht unter Druck. Der Konflikt mit der ehemaligen britischen Kronkolonie wirkt sich zunehmend auch ökonomisch aus. Zusätzlich zum Großthema des Handelskonflikts mit Washington. Der hat nun so etwas wie eine allgegenwärtige Präsenz in Gestalt der Konzerne Huawei, China und Qualcomm, USA. Findet er eine Bühne auch auf der internationalen Funkausstellung in Berlin? Wie das funktioniert, Johannes Frevel dazu.
Als Reaktion auf US-Sanktionen baut der chinesische IT-Konzern Huawei seine Unabhängigkeit gegenüber US-Firmen aus. Zum Auftakt der Elektronikmesse IFA in Berlin präsentierte Huawei-Spitzenmanager Richard Yu einen neuen Mobilfunkchip. Der Kirin 990 hat das Modem für den neuen schnellen Mobilfunkstandard 5G erstmals fest im Chip integriert. Separate Modem-Chips, etwa des US-Herstellers Qualcomm, werden damit überflüssig. Huawei-Chef Richard Yu sagte auf der IFA in Berlin:
The new generation, 5G SoC.
5G, alles auf unserem Kirin 990. Er ist kleiner als mein Fingernagel, er hat einen 8-Kern-Prozessor. Aber das Wichtigste ist das schnelle 5G-Modem im Chip. Er ist in 7-Nanometer-Technik gebaut. Das ist allerneueste Halbleitertechnologie. Wegen US-Sanktionen dürfen US-Unternehmen wie Google nur noch unter Auflagen Geschäfte mit Huawei machen. Google hat seine Android-Lizenzen für neue Smartphones entzogen. Deshalb muss der chinesische IT-Konzern etwa sein neues Spitzensmartphone ohne Google-Software auf den Markt bringen. Ob Huawei bereit so weit ist, diese mit eigenen Produkten zu ersetzen, das könnte das chinesische Unternehmen bald bei einer weiteren Produktvorstellung in Deutschland verraten.
Launch our Mate 30 Series Smartphone.
Wir präsentieren unser Mate 30 Smartphone in 2 Wochen in München. Da bauen wir unsere neuen Kirin-Chips ein. Smartphone-Modem-Hersteller Qualcomm ging auf der IFA auf den US-Handelskrieg mit China und dessen Folgen nicht ein. Auf einer von Qualcomm präsentierten Weltkarte, auf der Länder markiert waren, in denen zunächst 5G-Mobilfunknetze starten, tauchte China nicht auf. Cristiano Amon, Präsident des 5G-Modem-Marktführers Qualcomm, kündigte den Marktstart erheblich schnellerer Modemchips der zweiten 5G-Generation an.
We have now 12 OEMs already engaged.
Es gibt bereits 12 Smartphone-Hersteller, die diese Modems einbauen. Los geht's im letzten Quartal. Auch die Deutsche Telekom will ihren Kunden noch in diesem Jahr 5G-Smartphones vor allem von Samsung und anderen Herstellern anbieten. Modelle des chinesischen Marktführers Huawei sind zunächst nicht dabei.
Johannes Frevel war das. Und Themenwechsel. Nicht, dass Plastikmüll als Umweltproblem zu unterschätzen wäre. Das ist es sicher nicht. Aber irgendwie ist dieses Land doch ein sehr glückliches, wenn es sich um Probleme wie die mit der gemeinen handelsüblichen Plastiktüte beschäftigen darf. Zu deren baldigem Ende, Regina Steffens.
Es soll tatsächlich kommen, das Ende der Plastiktüte. So will es Umweltministerin Svenja Schulze. Sie hat heute einen Gesetzentwurf vorgestellt, wonach Plastiktüten ab dem nächsten Jahr verboten sein sollen, auch wenn sie als biobasiert und biologisch abbaubar beschriftet sind. Händlern, die weiter Plastikbeutel anbieten, droht bei Verstoß ein Bußgeld. Schulze will so ein Zeichen gegen die Wegwerfmentalität setzen und wirbt für die Mehrwegtasche.
Jeder und jede kann heute einfach sich kleine Taschen mitnehmen. Dann hat man einfach einen Beutel dabei. Man kann ihn ganz einfach wieder zusammenfalten, in die Tasche stecken, sich irgendwo dranhängen. Das machen heute schon so viele. Das ist so einfach. Und das ersetzt ganz, ganz viele Plastiktüten. Und deswegen ist das Verbot jetzt genau der richtige Weg. Das bringe ich jetzt auf den Weg. Das wird hier durch den Bundestag gehen. Und ich glaube, dass es auf großen Rückhalt in der Bevölkerung stößt.
Die Reaktionen auf ihren Vorstoß fielen gemischt aus. So befürworten die Grünen das Verbot, aber mit Zweifeln, wie Anton Hofreiter heute mitteilte.
Es ist eine schöne Sache, wenn Plastiktüten vom Markt genommen werden. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass es halt insgesamt eher eine symbolische Maßnahme ist. Und wichtig wäre, dass wir insgesamt ein Gesamtkonzept bekommen von der Bundesregierung.
Das lässt auf sich warten. Verärgert über Schulzes Plastiktütenverbot ist der Einzelhandel. Von einem Vertrauensbruch ist die Rede. Denn vor 3 Jahren hatten sich rund 300 Handelsunternehmen in Absprache mit dem Umweltministerium freiwillig verpflichtet, Plastiktüten nicht mehr kostenlos anzubieten oder ganz auf sie zu verzichten. Ziel war es, den Plastiktütenverbrauch bis Ende dieses Jahres auf 90 pro Kopf und Jahr zu senken. Man habe die gemeinsamen Ziele sogar übertroffen, heißt es vom Handelsverband Deutschland. Letztes Jahr ging der Pro-Kopf-Verbrauch schon auf 24 Tüten zurück. Die Umweltministerin will allerdings nicht alle Plastiktüten verbieten. Dünne Obst- und Gemüsetüten zum Abreißen von der Rolle, sogenannte Hemdchen- oder Knotenbeutel, sollen erlaubt bleiben.
Wenn wir die verbieten würden, dann würde noch mehr Obst und Gemüse eingeschweißt, portioniert in den Handel kommen. Also wir würden das Gegenteil damit erreichen. Das wäre nicht weniger, sondern mehr Plastik. Das will ich nicht. Die Hemdchenbeutel werden noch eine Zeit lang bleiben müssen.
Ein ganzheitliches Verbot unterstützt die Deutsche Umwelthilfe, wie Thomas Fischer sagt, wenngleich sie den Gesetzentwurf auch so als einen wichtigen Schritt begrüßt.
Wenn man das konsequent meint mit der Abfallvermeidung, dann könnte man in diesem Bereich auch die Knotenbeutelchen für Obst und Gemüse verbieten. Im Übrigen hat das Dänemark schon getan und auch dort gehen die Leute immer noch vernünftig einkaufen und auch dort ist nichts zusammengebrochen und das Leben geht weiter.
Einmal Optimismus am Ende des Beitrags von Regina Steffens. Seit 1946 fliegt in Frankreich eine Fluglinie mit dem schönen Namen Blauer Adler Aigle Azure. Nein, flog. Denn heute Abend stellt diese Fluglinie den Betrieb ein und hinterlässt einige tausend Passagiere an Orten, die so nicht geplant waren. Mit unserem Paris-Korrespondenten möchte ich über den gestrandeten Blauen Adler sprechen, mit Jürgen König. Was ist da passiert?
Es kam sehr viel zusammen. Branchenkenner machen hier vor allem geltend, dass die beiden Großaktionäre und mit ihnen auch das Management der Aigle Azure sich nie wirklich haben einigen können, was für eine Fluggesellschaft das denn nun sein sollte. Man hat Aigle Azure ganz wesentlich als Inlandsfluggesellschaft vermarktet. Gleichzeitig wurde das Hauptgeschäft mit etwa 60% des Umsatzes auf den Algerien-Strecken erwirtschaftet. Zwischen Frankreich und Algerien bestehen bekanntlich enge historische Verbindungen. Nach der Insolvenz der Air Berlin hat man versucht, mit zwei von dort geleasten A330-Jets Langstreckenverbindungen aufzubauen, ohne aber wirklich konkurrenzfähig zu sein. Dann operierte Aigle Azure überwiegend mit geliehenen Flugzeugen, was die Betriebsabläufe kompliziert und aufwendig machte. Es gab auch immer wieder Wechsel im Management. Zum Schluss war man dort völlig zerstritten. Ja, all das hat bewirkt, dass, wie es hier heißt, Aigle Azure schon seit 2012 defizitär flog und jetzt ist einfach das Geld endgültig ausgegangen.
Nun ist Aigle Azure keine Fluggesellschaft, die dem deutschen Normalurlauber besonders bekannt gewesen wäre. Aber sie ist schon etwas Besonderes. Viel Tradition hat ja dieser blaue Adler, der aber schon mal zu Boden ging. Die Firmengeschichte, die hat ja so ein paar Brüche.
Die hat unbedingt Brüche, aber es ist trotz allem eine nationale Errungenschaft, wenn man so will, obwohl es eine private, die erste private französische Fluggesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg war. Damals gegründet vor dem Hintergrund des französischen Kolonialkrieges in Indochina. Entsprechend bediente Aiglazur zunächst auch vor allem Strecken in Indochine, also den Gebieten der heutigen Länder Laos, Kambodscha, Vietnam. Später kamen dann Strecken nach Nord- und Westafrika hinzu, innereuropäische, auch sehr viele innerfranzösische Strecken. Ja, das Unternehmen wurde mehrfach umstrukturiert, es ging ein, wurde wieder neu gegründet. Der Name blieb immer erhalten, auch das Logo, eben dieser tiefblaue Adler. So wurde Aiglazur zuletzt die zweitgrößte Fluggesellschaft des Landes hinter der Air France und entsprechend ist ihr Niedergang für Frankreich jetzt schon, ja, wie soll man sagen, ein aufsehenerregendes, auch ein bitteres Ereignis natürlich.
Und zugleich ist das ziemlich typisch für die Branche. Es fallen einem ja ziemlich viele Namen gefallener Fluglinien mittlerweile ein.
Ja, absolut. Ich meine, wir wissen, der Luftfahrtmarkt ist heiß umkämpft. Die kleineren Fluggesellschaften haben es immer schwerer, mit den großen mitzuhalten, weil sie unter anderem viel größere Schwierigkeiten haben, Finanzrücklagen zu bilden, die ihnen helfen könnten, zum Beispiel mit saisonalen Schwankungen, also mit schlechten Auslastungszahlen in bestimmten Wintermonaten zum Beispiel fertig zu werden. Wir haben das zuletzt mit der Germania erlebt. Die British Midlands ist gescheitert, nun die Aiglazur. Also so gut wie alle Luftfahrtexperten gehen davon aus, dass der Markt sich immer weiter verdichten wird. Die Großen bleiben, für die Kleineren wird es immer schwerer und unter Umständen eben zuletzt unmöglich, wie jetzt zu erleben bei der Aiglazur.
Was wird eigentlich, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, was wird nun eigentlich mit den betroffenen Passagieren?
Dazu wurde bekannt, dass die Mitarbeitergehälter für August ausgezahlt werden, was die Passagiere angeht. Die französische Regierung bemüht sich, die gestrandeten französischen Passagiere zurückzuholen. Etwa 8000 Fluggäste sollen in Algerien, aber auch im westafrikanischen Mali festsetzen. Insgesamt muss man zur Zukunft des Unternehmens sagen, im französischen Insolvenzrecht wird großer Wert darauf gelegt, Unternehmen in Zahlungsnöten möglichst zu erhalten. So hat hier am Montag dieser Woche ein Handelsgericht in Paris zunächst eine 18-monatige Übergangszeit festgelegt, innerhalb derer eine Lösung für dieses Unternehmen mit seinen 1150 Mitarbeitern gefunden werden soll. Es gibt ein Angebot von Air France. Dort ist man sehr interessiert, zumal wegen der 9800 Slots pro Saison, also der Start- und Landerechte am Pariser Großflughafen Orly, über die Aiglazur verfügt und während deren Streckenrechte in Richtung Portugal, Algerien und Westafrika. Zwei weitere Angebote soll es geben. Es gilt hier aber als sehr wahrscheinlich, dass die KLM Air France das Rennen machen wird. Bis Montag soll eine Entscheidung fallen.
Eins noch, Herr König, wenn Fluglinien untergehen, hat man zum Teil den Eindruck, das ist etwas anderes, als wenn normale Unternehmen nicht mehr lebensfähig sind. Fluglinien haben so einen besonderen Nimbus. Das scheint hierzulande so zu sein. In Frankreich ist das nicht viel anders?
Nein, das ist hier überhaupt nicht anders, wenngleich natürlich Air France immer der Platzhirsch war. Das ist schon so. Und Aiglazur ist zwar die zweitgrößte, aber war natürlich immer neben Air France immer letztlich doch eine kleine Fluggesellschaft, zumal eben das Streckennetz sehr divers immer war. Also es gibt ja auch noch andere Fluggesellschaften hier, Corsair zum Beispiel, die bedienen aber immer nur so einzelne Flugsegmente. Aber gleichwohl in Orly zum Beispiel, das ist der Hauptsitz von Aiglazur, dort ist Aiglazur also ein permanent, auch optisch natürlich sehr spürbarer Mieter sozusagen. Mhm. Und jeder Franzose ist mit Sicherheit in seinem Leben irgendwann schon mal, also jeder, der überhaupt Flugreisen unternimmt, auch mit Aiglazur geflogen. Insofern ist das schon, ja, auch für viele Franzosen, die jetzt branchenfern sind, aber immer mal verreisen, schon auch, ja, ein trauriges Ereignis, unbedingt.
Über die insolvente Fluglinie Aiglazur war das aus Paris. Ist Jürgen König. Das britische Oberhaus verabschiedet das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Damit ist der Weg für den letzten förmlichen Schritt im Gesetzgebungsverfahren frei. Die Billigung durch die Königin, die für Montag erwartet wird. Das gegen den massiven Widerstand von Premierminister Boris Johnson verabschiedete Gesetz verpflichtet ihn, bei der EU-Kommission eine Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens bis zum 31. Januar 2020 zu beantragen. Und zwar für den Fall, dass er es nicht schafft, bis zum 19. Oktober ein Austrittsabkommen mit der EU zu vereinbaren. Johnson hat dies entschieden abgelehnt und pocht auf einen Brexit spätestens bis zum 31. Oktober, notfalls auch ohne Vertrag. Auf dem Land soll es künftig seltener Funklöcher geben. Bund und Mobilfunkbetreiber vereinbarten den zusätzlichen Ausbau von schnellem mobilen Internet, vor allem in dünn besiedelten Regionen. Der Bund schloss dazu Verträge mit den Mobilfunknetzbetreibern Telekom, Vodafone, Telefonica und 1&1 Drillisch. Inkassofirmen, die Geld von säumigen Kunden eintreiben, sollen künftig weniger Gebühren verlangen dürfen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat Justizministerin Christine Lambrecht, SPD, vorgelegt. Verbraucher würden häufig abgezockt, kritisierte sie. Derzeit dürfen Inkassofirmen auch bei kleinen Forderungen eine Gebühr von bis zu 70,20 Euro in Rechnung stellen, selbst wenn sie keinen großen Aufwand treiben und nur einen Brief verschicken.
Susanne Kuhlmann war das. Die Arbeitsmarktlage in den USA bleibt unter den Erwartungen. Dass der Handelskonflikt damit zu tun haben könnte, das weiß der US-Präsident nicht erstaunlich weit von sich. Martin Ganselmeier.
Nur 130.000 neue Jobs wurden in den USA im August geschaffen, weniger als erwartet. Außerdem wurden die Zahlen für Juli und Juni nachträglich nach unten korrigiert. Damit wirken sich allmählich die Handelskonflikte auch auf den bislang robusten US-Arbeitsmarkt aus. Die Zahl der Industriejobs stagniert, der Einzelhandel verliert seit Monaten Arbeitsplätze. Zuwächse gab es im Gesundheitssektor, im Bereich Finanzen und wegen der Volkszählung schuf die US-Regierung zeitlich befristet 25.000 neue Jobs. Die Arbeitslosenquote blieb dennoch unverändert bei 3,7%. US-Präsident Donald Trump forderte erneut die US-Notenbank auf, die Leitzinsen deutlicher zu senken. Die Federal Reserve habe die Leitzinsen viel zu früh angehoben und jetzt viel zu spät gesenkt, kritisierte Trump auf Twitter. Erneut griff Trump den von ihm selbst ernannten Notenbankchef Jerome Powell an. Wörtlich schrieb Trump: Wie bin ich bloß an diesen Typen Jerome geraten?
Nun, wie praktisch, zumindest einer kennt den Schuldigen. Der Beitrag von Martin Ganselmeier war das. Also US-Arbeitsmarktdaten, immer wieder China, das sind die Themen, die an der Börse den Ton angeben. Jan Plate, ja, wie wird das alles aufgenommen?
Ja, also zum einen bremsen diese amerikanischen Arbeitsmarktdaten den DAX so ein bisschen ein, aber andererseits lockert die chinesische Notenbank die Geldpolitik und gibt den Banken mehr Freiraum für weitere Kredite. Von daher der deutsche Aktienindex DAX mit einem Plus von 0,4% bei 12.181 Punkten und über die Woche ergibt sich damit dann doch ein sattes Plus von 2%, unter anderem ja auch, weil im Moment zumindest ein No-Brexit-Deal ja etwas unwahrscheinlicher ist.
Zu den Aktien zu Hause. ThyssenKrupp fällt mit einem dicken Kursplus auf. Warum?
Zunächst mal das Kursplus wirklich satt mit einem Aufschlag von 4,5%, nachdem es gestern schon deutlich nach oben gegangen war. ThyssenKrupp überlegt ja eben wohl die ertragreiche Aufzugsparte eventuell auch komplett zu verkaufen, um so richtig Geld dann für den Konzernumbau in die Kassen zu bekommen. Und jetzt hat der finnische Aufzugskonzern Kone offiziell Interesse für die Aufzugssparte angekündigt und es soll wohl nächste Woche Mittwoch dem ThyssenKrupp-Aufsichtsrat das Prozedere für den Verkauf eben der ertragreichen Aufzugssparte erläutert werden.
Der Deutschen Bank droht neuer Ärger aus den USA.
Ja, da verweisen Händler auf Medienberichte, denen zufolge es um den Verdacht möglicher neuer Geldwäscheverstöße mit Blick auf das Russland-Geschäft geht. Der US-Kongress untersucht da, ob eben interne Kontrollsysteme der Bank versagt haben. Die Deutsche Bank galt ja zeitweise als Hausbank des Immobilienunternehmers Trump. Ja, und die Aktien der Deutschen Bank heute erste Minus, haben sich aber mittlerweile berappelt und können sogar etwas zulegen.
Bei Siemens, das hat sich nun herausgestellt, gibt es ein ganz spezielles Geschäftsmodell. Da wird Geld verdient mit dem Schuldenmachen.
Ja, so wie mancher Staat auch. Die Anleger suchen Sicherheit, suchen Anleihen, bei denen sie vergleichsweise wenig Geld verlieren in Zeiten rekordniedriger Notenbankzinsen und Strafzinsen. Und so konnte sich Siemens heute so günstig wie nie zuvor frisches Geld besorgen mit neuen Anleihen, mit teils negativen Renditen und die Siemens-Aktie mit einem Plus von 1%.
Ein Blick in die zweite Reihe. Wir haben es eben kurz erwähnt. United Internet darf sich freuen über Zusagen des Bundes, dass die Funklöcher auf dem Land tatsächlich verschwinden sollen. Die Börse glaubt's.
Ja, und es kommt ja dazu, dass dann neben dieser Ausbauoffensive Bund dann den Telekommunikationsfirmen die Zahlungspflichten aus der Frequenzauktion für das neue superschnelle 5G-Internet das ein bisschen leichter macht. Und das kommt auch natürlich bei den Anlegern gut an. Die Aktien von United Internet oder der Tochter 1&1 Drille springen um jeweils fast 10% nach oben.
Und dann blicken Sie auf den Kurs des Euro zum Wochenschluss.
Euro steht bei 1,1052 Dollar. Deutsche Staatsanleihen waren heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite steigt auf 0,6% und der Goldpreis gibt etwas nach um 8 Dollar. Der Goldpreis notiert bei 1.521 Dollar.
Das war Jan Plate mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.